hatte diesen Wunsch auch zu Hause beim Mittagessen. Mein Vater, der hielt eigentlich nichts von meiner neuen Frömmigkeit, aber er hatte eine wunderbare Eigenschaft, wenn man einen Wunsch äußerte, dann hat er ihn einfach sich aufgeschrieben und zum Geburtstag bekam ich dann dieses kleine Kreuz. Und es hat mich, ja, es hat mich sehr berührt. Ich habe es heute noch, dieses Kreuz, ist jetzt also gute 50 Jahre, geht es mit mir. Leider haben meine Enkelkinder gerade die Kette zerrissen und deswegen kann ich es gerade nur so haben. Und in den letzten Tagen, so nach Ostern, um Ostern herum, habe ich mir wieder neu Gedanken gemacht über das, was das Kreuz eigentlich für uns bedeutet. Es ist ja eben mehr als ein Schmuckstück, das wir um den Hals tragen. Und ich dachte, ist es eigentlich überhaupt noch das eindeutige Erkennungszeichen des christlichen Glaubens? Oder es ist ja so inflationär im Gebrauch. Leute tätowieren sich auf die Haut, es kommt überall vor. Und es hat eigentlich so ein Stück seine Eindeutigkeit verloren. Wir finden es oft als Zeichen im Zusammenhang mit den Todesanzeigen. Aber die Frage ist trotzdem, was bedeutet es für uns? Und die Geschichte des Kreuzes als religiöses Kultsymbol begann auch schon lange vor der Zeit, als Jesus ans Kreuz gegangen ist. Es war als Symbol von daher unter den Christen auch immer umstritten, weil man es in früheren Religionen schon hatte und Christen dann gesagt haben, es ist eigentlich nicht das zentrale Bild, sondern das ist eine Anleihe aus anderen Kontexten. Aber dann hat sich im Lauf der Kirchengeschichte das Kreuz doch immer mehr zum zentralen Sinnbild für unseren Glauben durchgesetzt. Und doch, wenn wir so näher drüber nachdenken, dann tun wir uns immer wieder schwer, den tiefsten Sinn des Kreuzestodes Jesu zu erfassen. Paulus spricht von der Weisheit Gottes und seinem Geheimnis, dass er uns nur durch seinen Heiligen Geist enthüllen kann. Und Paulus schreibt an die Korinther, wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott für uns getan hat. Es ist also ein tiefes geistliches Geschehen und Verstehen, was uns den tiefen Sinn des Kreuzes aufschließt. Wobei ich denke, und auch in der langen Zeit, in der ich jetzt als Christin unterwegs bin, erkenne ich es immer mehr, dass wir nie ganz verstehen können, weil Gott in seinem Handeln, in dem, was er tut, immer auch der Geheimnisvolle, der Unergründliche, der ganz andere ist, der uns Menschen ja auch in seiner Unfassbarkeit gegenübersteht. Und wir neigen oft dazu, in unseren eigenen Gefühlen, in unseren Gedanken und in unseren persönlichen Vorstellungen stecken zu bleiben. Manchmal ist es so, dass wir uns Gott so zusammendenken, wie wir ihn brauchen oder wie wir ihn glauben zu verstehen oder wie wir ihn gerne hätten. Und wir halten unseren Blickwinkel, den wir auf ihn haben, dann für unseren, ja, für die Gesamtsicht, denken, das ist Gott, aber es ist immer nur ein ganz kleiner persönlicher Ausschnitt. Und wir sind dadurch oft eingeschränkt, auch in unserer Wahrnehmung. Und deswegen lohnt es sich immer mal wieder neu, auch darüber nachzudenken. Richard Rohr, ein bekannter Franziskanerpater, schreibt dazu, im Mittelalter nannte man solche Verengungen, also so ein eingeschränktes Denken, was man selber sich angeeignet hat, Passionen oder Leidenschaften. Sie führen dazu, dass ich jenen Teil des Lebens, den ich erkannt habe oder beherrsche, für das Ganze halte. Und es geht darum, diese Leidenschaften, also diese rein persönliche Sichtweise zu überwinden und zu lernen, dass die größere Wirklichkeit gewissermaßen das Objektive ist und dass ich das nur stückweise wahrnehmen kann. Es geht darum, zu Gott, dem ganz Objektiven, durchzudringen, in der Erfahrung immer auch der ganz Subjektive wird, indem er sich auf unsere Welt eingelassen hat und Teil von ihr geworden ist. Und es geht darum, dass wir fähig werden, auf etwas anderes als auf uns selbst zu stoßen, also wirklich in Gott das Gegenüber zu haben, das uns begegnet, auch in seiner unendlichen Größe und Geheimnisvolligkeit. Und so gibt es ganz verschiedene Sichtweisen, wenn wir auf das Kreuz blicken. Und ich möchte uns einladen, dass wir heute Morgen nochmal so den einen oder anderen Aspekt für uns durchdenken, um vielleicht etwas mehr von der Größe, der Fülle Gottes zu erahnen. Eine Blickweise auf das Kreuz ist, dass man sagt, das Kreuz ist Ausdruck des gesamten kosmischen Geschehens. In dieser Sichtweise, die schon in der frühen Kirche existierte, sieht man die beiden Linien des Kreuzes, also die horizontale und die vertikale Richtung, als die Geometrie des Heils. Darin beschreibt die frühe Kirche die gesamte Heilsgeschichte. Die Vertikale verbindet uns mit Gott, mich als einzelnen Menschen mit Gott oder uns als Menschen mit Gott. Und die Horizontale, die konzentriert sich mehr auf die Schwierigkeiten, die uns herausfordern im Leben, in der Beziehung zu anderen Menschen. Und das ist zusammengefasst im Kreuz. Ich bin immer eingebunden in meine sozialen Beziehungen, in meine emotionalen, menschlichen Beziehungen und ich stehe in der Beziehung zu Gott. Und in der Mitte dieses Kreuzes ist der Existenzpunkt Gottes. Christus hängt in diesem Schnittpunkt des Kreuzes und verbindet unsere Verbindung zu Gott mit der Verbindung zu Menschen. Das heißt, das, was ich von Gott empfange, fließt durch Christus zu den Menschen hin. Das ist das Symbol, da ist das Kreuz das Symbol für diese Verbindung. Und so wurde das Kreuz als ein Heils- und Hoffnungszeichen der Versöhnung verstanden. Ja? Ich bin versöhnt in horizontaler und vertikaler Richtung durch Christus. Und dieser Christus hält die Welt im Innersten zusammen, weil er immer wieder das alles Auseinanderstrebende miteinander verbindet. Und ein anderer Blick auf das Kreuz ist der, dass das Kreuz eben auch Ausdruck ist für unsere Schuld und für unsere Sühne, die wir empfangen können. Und ich habe mich viele Jahre angesichts des Kreuzes immer wieder gefragt, welche Schuld und Sühne ich nun konkret zu bekennen hätte. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es gibt ja diese Beichtspiegel, diese Aufstellung von allem Möglichen, was man falsch gemacht haben könnte. Und in manchen Kreisen geht man dann diese Aufstellung durch und überlegt, wo kann ich mich wieder eintragen, mit dem ich habe. Und dann bringt man das ans Kreuz. Solche Dinge habe ich in meiner frühen Zeit als Christin erlebt, dass man das eben als Übung gemacht hat. Und so war so eine Beziehung zu dem Kreuz immer wieder, es erinnert mich an meine Schuld, was muss ich bekennen? Und es brachte mich immer wieder auf diesen Blick zu mir selbst. Und ich habe dann oft einfach nur noch mit einem schlechten Gewissen auf das Kreuz reagiert, weil ich eben mich mit meiner Schuld konfrontiert sah. Aber dieser Schuldgedanke, der ist eigentlich ein juristischer Gedanke. Dass Gott auf unsere Schuld und Sünde reagiert, indem er sagt, ja, die muss beglichen werden. Und dann ist das Kreuz eher ein Schuldausgleich, den er in der Einheit Sohn vornimmt und wo er praktisch zahlt. Das ist ja auch ein Gedanke. Aber es erscheint fast so, als ob Gott sich dann durch diese Sündhaftigkeit in eine Art Zugzwang setzen lässt. Und diesem Gedanken des juristischen Ausgleiches steht aber dann ein anderer Gedanke wieder gegenüber. Und da haben wir wieder diese Größe, dieses unerfassbare Gottes, denn da dem gegenüber steht, dass Gott frei ist in seinem Handeln. Er ist der Herr über allem und er braucht keinen Schuldausgleich für sich selbst. Und dann geht es am Kreuz im Kern nicht um eine Wiedergutmachung im Sinne eines Ausgleiches für das, was wir Menschen angerichtet haben, sondern es geht vielmehr darum, dass Gott uns aus dem Teufelskreis der Schuld herauslöst. Also er braucht das Kreuz nicht so sehr für sich zum Ausgleich, sondern er löst. Denn egal, wie sehr wir uns anstrengen in unserem Leben, wir kommen ja nicht schuldlos durch dieses Leben. egal was wir tun, sind immer andere Menschen eingeschränkt oder wir sind nicht eng in Beziehung zu Gott oder wir haben irgendwelche Dinge. Wir können uns nicht selbst entlasten und wir können auch nicht schuldfrei leben. Also braucht nicht Gott den Ausgleich, sondern wir brauchen die Befreiung aus dem Schuldkreislauf. Und wir brauchen in der Tiefe die Neuwerdung unseres Menschseins. Und deswegen ist ein Weg, das Kreuz zu verstehen in seiner tiefsten Bedeutung, das ist der beste Weg, denke ich, Jesus selbst zu befragen, was ihm eigentlich an dem Kreuz widerfahren ist. Und Jesus sagt, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. So steht es im Johannesevangelium. Und wenn wir dieses Bild von dem Weizenkorn uns vor Augen stellen, dann gibt es keinen tieferen Ausdruck von Hingabe in der gesamten Menschheitsgeschichte. In diesem Bild des Weizenkorns beschreibt Jesus, wie Gott sich selbst in seinem Sohn loslässt, wie er sich der Vergänglichkeit und der Sterblichkeit ausliefert, um uns zurückzuholen in die Verbundenheit mit ihm. Das allein ist sein Ziel. Es geht also um eine Transformation, um eine Verwandlung von einem einzelnen Weizenkorn hin zu einer fruchttragenden Ehre. Denn das Weizenkorn, das erstirbt und neu aufwächst, ist nicht mehr allein. Und das ist ein Bild, das mich zutiefst angerührt hat. Jesus senkt sein Leben in die Tiefe der Erde. Er geht in die völlige Einsamkeit, weil er, Gottes Sohn, nicht allein bleiben möchte. Gott hat in seiner Liebe eine solche Sehnsucht nach uns Menschen, dass er sich völlig hingibt, dass er sich existenziell mit unserer Erdhaftigkeit verbindet, um die ursprüngliche Gemeinschaft mit uns wiederherzustellen. Am Kreuz verknüpft Jesus sein Sterben unmittelbar mit uns. Und er gibt uns keine Zuschauerrolle, in der wir seinen Weg an das Kreuz zu beurteilen hätten und uns in den Gedanken stehen bleiben, was dieses Symbol für uns bedeuten könnte, sondern er fordert uns heraus, auf ihn zu reagieren und mit unserem ganzen Leben Stellung zu ihm zu beziehen. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Nun ja, natürlich hängen wir alle an unserem Leben. Aber wenn wir tiefer hineinschauen, dann ist es ja gar nicht mehr das Leben, das Gott uns von Anbeginn an schenken wollte. Unser Leben ist doch nur noch ein Abglanz dessen. Wir haben das eigentlich erfüllte Leben in der tiefen Gemeinschaft mit Gott verloren. In uns lebt sicherlich eine Ahnung und eine Sehnsucht danach, wie dieses Leben in dieser engen Verbundenheit mit Gott gewesen ist und wieder sein könnte. Kennen wir das nicht alle, dass uns zwischenzeitlich manchmal ganz plötzlich und überfallartig so aus dem Nichts heraus unser Leben leer, sinnlos und verloren erscheint? Es gibt immer mal wieder so Einbrüche, wo man das spürt, die Verlorenheit. Wenn man zum Beispiel, wenn ich im Sommer in der Nacht in den Sternenhimmel gucke, dann denke ich immer, ich bin so klein, ich bin so ein Nichts, ein Staubkorn, ich bin eigentlich verloren. Manchmal kommt uns dann der Sinn des Lebens abhanden und wir erleben uns heimatlos. Ja, so wird uns manchmal unsere eigene Verlorenheit bewusst und dann suchen wir nach Ablenkung, nach Trost, nach einem guten Gedanken. Manchmal ganz konkret nach etwas gutem Essen oder zu trinken, was wir diesem Mangel entgegensetzen können. Und ich denke, dass Jesus in diesem Vers genau das anspricht, dass wir uns nicht an unser Leben in dieser verlorenen Welt klammern sollen, sondern dass wir es loslassen, uns in seine Hände fallen lassen und in der Gemeinschaft mit ihm die Verwandlung erfahren. Die Wiedergeburt hinein in diese Liebesbeziehung zu Gott, das ist das ewige Leben. Und manche Menschen geraten so in das Elend ihres Lebens, dass sie keinen Ausweg mehr sehen. Sie sind des Lebens müde. Sie haben keine Kraft mehr und wollen ihr Leben einfach loslassen. Ich möchte heute Morgen an dieser Stelle gern ein Zeugnis geben für eine Frau, mit der ich über viele, viele Jahre in meinem Leben unterwegs war. Habe sie kennengelernt, als wir vor über 40 Jahren nach Braunschweig kamen. Und sie kam von sich aus regelmäßig zu uns nach Hause. Ich hatte damals meine 4 kleinen Kinder, viel Gemeindearbeit und es war eigentlich immer chaotisch und nie so geputzt, wie es sein sollte. Und sie kam immer mal wieder und hat einfach alles geputzt, was ihr unter die Finger kam. Einfach so, ohne jegliche Bezahlung, aus Liebe. Sie hatte ein so schweres Leben hinter sich. Sie kam unerwünscht in diese Welt. Und das wurde ja auch immer deutlich gesagt. Sie erzählte mir, dass sie in ihrer Kindheit auf einem Strohsack geschlafen hat und dass sie unvorstellbar arm waren. Ihr Leben war mühevoll und sie hatte später 2 Kinder zu versorgen. Sie lebte in einer unglücklichen Beziehung und der Alkohol wurde zu ihrem Tröster und Begleiter. Und als das Unglück unerträglich wurde und ihre Kraft nicht mehr reichte, ging sie auf eine Brücke, um sich herabzustürzen und ihrem Leben ein Ende zu setzen. Auf dieser Brücke, an diesem Endpunkt ihres Lebens, erschien ihr Jesus, der Gekreuzigte. Sie hat diese Begegnung, wenn sie mir von dieser Zeit erzählte, nie groß ausgemalt, aber sie strahlte immer, wenn sie davon berichtete. Sie sagte mit einer tiefen Liebe, dass Jesus ihr ganz persönlich, ganz real erschienen ist. Und dass diese Begegnung zu dem alles entscheidenden Wendepunkt in ihrem Leben wurde. Er hat sie in die Arme genommen und er hat sie in ihrem ganzen Leid getragen. Sie hat ihr Leben ganz in sein Leben der Auferstehung hineingegeben. Und sie hat diese Verwandlung, diese Erneuerung ihres Lebens ganz konkret erfahren. Ihr Nachname war Heinermann und sie sprach immer wieder von sich selbst als Heinermännchen und drückte damit aus, dass sie erlebt hat, dass Jesus sie wirklich persönlich liebt und auch zärtlich anspricht. Auf ihrem Regal im Wohnzimmer standen einige Pokale von den anonymen Alkoholikern. Und wenn ich sie besuchte bis ins hohe Alter, dann freute sie sich immer, wenn vielleicht wieder ein Abzeichen dazugekommen war, ein Zeugnis für 10, 20, 30 Jahre ohne Alkohol. Und sie war stolz darauf und sagte immer, wenn mir Jesus nicht geholfen hätte, gäbe es mich nicht mehr. Er hat mir ein ganz neues Leben geschenkt. Nun könnte man sagen, Ende gut, alles gut. Aber ihr Leben war auch als Christin in der Gemeinschaft mit Jesus weiterhin von viel Leid und Schicksalsschlägen gezeichnet. Ihre geliebte Schwiegertochter starb sehr früh an Krebs. Der trauernde Sohn verfiel dem Alkohol. Heiner Männchen selbst war unendlich traurig, kümmerte sich dann aber über Jahre hinweg aufopferungsvoll um ihre kleinen Enkelkinder, begleitete die traumatisierten Kinder in einer schwierigen Schullaufbahn und schaffte es, dass der eine Enkel Mathematik studierte, Schachmeister wurde und sie beide, die Jungs, ihr Leben wunderbar erfasst haben. Aber ihre Ehe blieb zeitlebens sehr, sehr schwierig und dann verlor sie am Ende, als sie über 80 war, noch an Heiligabend ihren Sohn, der ebenfalls an Krebs verstarb. Von außen betrachtet kann man sagen, dass ihr Leben auch weiterhin ein schweres Kreuz war, das sie zu tragen hatte. Aber sie hat erfahren, dass sie ihr Kreuz nicht tragen musste, sondern dass Jesus sie in all diesen schweren Erfahrungen trug, dass er ihr ganzes Leid auf sich genommen hatte. Sie lebte in dieser tiefen Gemeinschaft mit Jesus. Sie war eine sehr einfache Frau, und es war keine theologische Erkenntnis, die ihr Leben verwandelt hatte. Es war ihre tiefste Lebenserfahrung. Die Begegnung mit dem gekreuzigten Jesus hatte sie völlig verwandelt. Aus dieser erfahrenen Liebe heraus strahlte sie Liebe aus, kam zu mir zum Putzen, hat mir immer wieder von ihrer Liebe zu Gott erzählt und war von bis zuletzt von einer tiefen Dankbarkeit erfüllt. Hab sie noch kurz vor ihrem Tod im Altersheim besucht und sie hat mir immer nur erzählt, wofür sie dankbar ist. Das war für mich das Geheimnis des Kreuzes. Darin erschließt sich das, was Jesus, was Gott für uns getan hat, dass er uns dieses Tor in dieses neue Leben, in dieses Neuwerden für uns eröffnet hat. Das Kreuz ist im tiefsten Sinne Lebenskraft. Und das Wort von dem Samenkorn, das in die Tiefe der Erde gesenkt wird, ist ein Trostwort, das Jesus uns schenkt. Die Dunkelheit der Erde, diese Tiefe, durch die Jesus wie ein Samenkorn gegangen ist, wird von Gott verwandelt in die Auferstehung, in den Anfang eines neuen, fruchtbaren Lebens. Jesus ist durch den Tod hindurch ins Leben auferstanden. Und Petrus verwendet in seiner Predigt in der Apostelgeschichte das Bild der Geburt und der Schmerzen durch die Geburtswehen, wenn er sagt, ihn hat Gott auferstehen lassen und den Wehen des Todes ein Ende gesetzt, weil es doch nicht sein konnte, dass er, Jesus, von ihm, dem Tod, festgehalten wurde. Und in der griechischen Urfassung des Neuen Testamentes waren für die Begriffe Kreuz und Baum des Lebens die gleiche Bezeichnung Xylon verwendet worden, was einerseits totes Holz und Strafwerkzeug bedeutet, nämlich das Kreuz als Marterinstrument, als auch lebendiges Holz, Baum des Lebens bedeuten kann. Diese beiden Bedeutungen werden in der Auslegung miteinander verknüpft. Und so entsteht die Verbindung von dem Kreuz und dem Baum als Lebensbaum. Der Zugang zum Baum des Lebens im Paradies war den Menschen ja durch den Sündenfall Adams verschlossen. Aber das Kreuz als Zeichen der Todesüberwindung und des ewigen Lebens öffnete den Weg zu dem himmlischen Baum des Lebens. Das Kreuz ist nicht aus Metall gefertigt, sondern aus Holz. Und Holz trägt Lebenskraft in sich. Es bleibt auch über Jahrhunderte hindurch lebendig in Bewegung. Holz arbeitet, sagen wir, da ist Bewegung drin. Und deshalb kann es Leben hervorbringen, neues Leben, neue Anfänge. Jesus ist am Kreuz gestorben, aber dieses Kreuz und sein Tod waren nicht das Ende, sondern das wurde für unendlich viele zum Lebensbaum. In diesem Kreuz als Lebensbaum erscheint schon seine Auferstehung. Sie scheint dadurch. Sein Tod ist nicht mit einem Trauerflor umgeben, sondern mit Blättern des berstenden Lebens. Das Leben siegt über den Tod. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und so dürfen wir aus der Hoffnung leben. Durch Jesus blüht unser Leben auf und bringt die Fülle der Frucht. Gerade in dieser Jahreszeit ist es ein Geschenk, wenn wir durch die Gärten gehen und sehen, wie aus den alten Rosenstöcken jetzt die neuen Triebe kommen. Oder wenn wir einen Spaziergang machen und im Wald sehen, wie alles neu aufsprießt, dann sehen wir diese Lebenskraft. Und damit sind wir für das Kreuz eben bei einem ganz anderen Bild angekommen. Ich will mal sehen, ich habe eine Präsentation und dort habe ich ein... Entschuldigung, muss mal. Das brauche ich gleich sowieso, deswegen muss ich es jetzt kurz suchen. Jetzt ist mir so. Jetzt ist mir meine Präsentation verloren gegangen. Dann ist sie. Kann ich dieses Bild jetzt teilen?
Ja, du hast die Rechte. Du kannst dein Bildschirm teilen. Es kommt, wir sehen es.
Ihr seht es, aber ihr seht noch die ganze. Ich brauche noch
dieses. Jetzt sehen wir es.
Nur das Bild?
Ja.
Oder ihr seht den ganzen Bildschirm, ne?
Ja, aber ist ja egal. Wir denken uns die Hilfleiste weg.
Nein, es geht so schön. Ich kann das ganz schön machen. Ich glaube, jetzt klappt es. Habt ihr es?
Wir sehen immer noch die Hilfe. Jetzt ist es, ja.
Genau, es braucht immer etwas Zeit. Ja, das ist ein ganz anderes Bild von einem Kreuz und das ist das, wie man in der frühen und in der mittelalterlichen Kirche das Kreuz dargestellt hat. Und ich dachte, es lohnt sich, auch wenn wir es vielleicht als kitschig empfinden, es einmal anzuschauen, weil hier etwas ganz anderes eben zum Ausdruck kommt, was wir eben besprochen haben. Es war eben, das Kreuz wurde verstanden als dieser Lebensbaum, aus dem dicke Knospen und Blätter treiben, die zeigen sollen und uns vergegenwärtigen sollen, dass uns aus dem Samenkorn immer wieder neues Leben erwächst. Das tote Holz des Kreuzes wird durch Christus und seine Passion in den Baum des Lebens verwandelt. Unser verlorenes Leben blüht in der Gemeinschaft mit Christus auf. Das ist die Botschaft. Im Jesaja heißt es, denn ich will Wasser auf das Durstige gießen und Rieselbäche auf das Trockene. Ich will meine Geistkraft auf deine Nachkommen gießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge, damit sie wachsen wie auf einer Wiese, wie Pappeln an Wasserbächen. Und ich möchte euch jetzt gerne noch einladen zu einer kleinen Bildmeditation, in der diese Gedanken noch einmal aufgegriffen werden. Wir sind eingeschlossen. Überall gibt es Grenzen. Zu wenig Liebe, zu wenig Glück, zu wenig Begabung, zu wenig Gesundheit, zu wenig Möglichkeiten, zu wenig Freiheit. Überall gibt es Gebote, Gesetze, Forderungen. Du musst, du sollst, du kannst nicht, du darfst nicht. Wer sagt schon einmal Ja zu mir, ohne das Aber folgen zu lassen? Überall treffen wir auf Zäune, auf Gitter. Gibt es überhaupt ein Leben ohne Gitter, ohne Grenzen, ohne Forderungen? Gibt es ein freies Leben? Oder ist das Leben nur da, um uns zu quälen, um uns spüren zu lassen, wie eingesperrt wir sind? Gibt es nur Mein Trieb stößt an das Gitter. Wird das Gitter weichen? Wird er das Gitter sprengen? Oder wird er absterben? Oder gibt es für diesen Trieb ein Leben hinter dem Gitter? Gibt es Freiheit für dieses Leben? Der Traum vom großen freien Leben stirbt genau an der Stelle, wo einer nicht mehr weiter kann. Nun ist die Frage, liegt das Leben, das Glück nicht genau hinter den Hindernissen, auf die wir immer stoßen? Der Trieb ist durchgewachsen. Der Spross hat sich durch das Gitter gezwängt. Er hat im Hindernis eine Ritze entdeckt, ein kleines Loch. Da hat er es versucht und ist hineingewachsen. Er weiß nicht, ob diese kleine Ritze genügt zum Leben, zum Weiterleben. Er riskiert es. Die kleinen Löcher und Ritzen gibt es auch in den Hindernissen, die unser Leben einmauern. Oft wagen wir es aber nicht, durch diese kleinen Löcher hindurchzuwachsen. Sie erscheinen uns zu eng. Wenn wir von vornherein resignieren, kann uns das nicht geschehen, was dem Holundersprössling geschieht. Er kommt durch. Gott segne uns, dass wir Bäume sind, nahe im Wasser gepflanzt. Voller Sehnsucht strecken wir unsere Wurzeln aus zu dir, dem Wasser des Lebens. Der Holunderstrauch ist nicht nur durchgekommen, er ist weitergewachsen. Nach Jahren hat sich ein Stamm gebildet. Er hat das Gitter umwachsen, völlig durchwachsen. Das Unglaubliche ist geschehen. Das Gitter, das Hindernis, ist ein Bestandteil des Stammes geworden. Es stützt den Stamm, macht ihn standfest. Die gefährlichste Stelle ist somit die stärkste Stelle für den Strauch geworden. Würde einer jetzt das Hindernis, das Gitter entfernen, würde das ganze Leben des Strauches zerstören. Frei und vollkommen ist das Leben nicht dort, wo jede Behinderung ausgeräumt ist, sondern dort, wo die Behinderung durchwachsen Bestandteil des Lebens geworden ist. Wer sieht diesem Holunderstrauch an, dass er durch ein enges Gitter gewachsen ist? Wer würde vermuten, dass gerade das Hindernis seines Lebens zu seinem Halt geworden ist? Vielleicht ist jedes Gitter ein Aufruf zum Weiterwachsen, zum Durchwachsen. Christus, der alle Hindernisse durchwachsen hat, der alles Leid dieser Welt trägt, er ist die Lebenskraft in uns. Wahrscheinlich werden wir uns unseres Glückes und unseres Lebens auch erst dann bewusst, wenn wir erfahren, dass wir im Leid von ihm getragen sind, dass er es ist, der in uns, mit uns hindurchwächst. Jesus sagt, wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer sein Leben riskiert, wer das Widerwärtige durchstößt, wer das Risiko des Lebens auf sich nimmt, der kommt zum Blühen. Wer aber ängstlich allem Widrigen, dem unmöglich Scheinenden, dem Risiko aus dem Weg geht, der verliert sein Leben. Nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Die Reife und die Fülle des Lebens wird sichtbar in der Frucht. Sie ist Nahrung für Vögel und Menschen. Jede Beere ist aber auch ein Same. Jeder Same ein neuer Strauch. Dies alles ist nur möglich, weil der Holunderstrauch nicht vor dem Gitter kapituliert hat. Niemand durchstößt seine Gitter nur für sich. Niemand trägt nur für sich sein Leid. Wer vieles durchgemacht hat in seinem Leben, wird standfest. Er kann vielen Kraft und Hoffnung spenden. Wer selber durchgekommen ist, kann anderen den Weg zeigen, wo auch sie herauskommen können. Gitter, Hindernisse, Leid der Verzweiflung bedrängen unser Leben. Aber das Leben ist größer, stärker. Es kommt immer wieder durch. Nur wir glauben es oft nicht. Wir sagen, ich bin am Ende. Hier komme ich nicht mehr weiter. Meine Kräfte haben nichts, was noch Erfolg verspricht. Ich bleibe immer hinter Gittern, im Dunkeln, zum Verkümmern. Wer aber Glauben und Hoffnung hat, wie der Holunderstrauch, wird stark. Kommt durch. Kommt ins Licht. In die Freiheit. Denn das Licht zieht immer nach oben und lässt uns erblühen. Jesus Christus spricht, glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Amen.